einladen. Wir haben viel gehört, wir haben jetzt viel aufgenommen. Ich bete, dass du hilfst, dass das, was wir gehört haben, gut sitzt in unserem Herzen. Dass wir uns auch an die Dinge erinnern, die wichtig waren, den Abkündigungen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt fähig machst, dein Wort zu empfangen, das Wort Gottes zu empfangen. Vater, wir beten, dass du unsere Herzen jetzt weit machst, zu hören und zu verstehen. Danke, dass du uns zu uns sprichst durch dein Wort, durch Lehre, dass du uns aufbauen, ermutigen und stärken möchtest. Vater, wir empfangen dein Wort mit einem guten Herzen. Wir binden in deinen Namen jetzt auch jede Macht, die uns ablenken will, die uns müde machen will, die uns wegtreiben möchte von dir und von deinem Wort. Wir nehmen alle Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Danke, dass du uns segnen wirst, Vater, und dass du ein gutes Wort für uns hast. In Jesu Namen. Amen. So. Also wenn jemand die Augensalbung hat, dann kann er gerne mal für mich beten. Ich würde mich gerne aufs Nasenfahrrad verzichten. Okay, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie auf. Es ist mal gut, auch in der Bibel zu lesen. Aber wenn nicht, könnt ihr auch gern hier über die PowerPoint-Präsentation Richter 6, Vers 14 lesen. Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steh dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen uns unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr hat uns aus Ägypten befreit. Der Herr sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse, ich bin der Jüngste in unserer Familie. Und der Herr versprach: Ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Amen. Diese Berufungsgeschichte von Gideon ist eine sehr, sehr interessante Geschichte für unser eigenes Leben. Denn sie beinhaltet eine extrem wichtige Beziehung, die wir zu Gott, unserem himmlischen Vater, haben sollten. Es ist nämlich die Frage nach unserem Wert. Geh nochmal zurück, das ist irgendwie die falsche Folie. Wenn du dich selber mal anschaust für einen Moment und mal in dir still und ruhig wirst und du beginnst jetzt mal deinen Wert, den du hast, zu definieren oder zu beschreiben, an was denkst du? Eine der ersten Sachen, an die ich denken würde, ist die Frage: Wer bin ich? Wer bin ich? Wie nimmt mich meine Umwelt wahr? Was würde mein Nachbar vor mir, hinter mir, von mir denken und sagen, wer ich bin? Die Frage nach Identität. Eine weitere Frage wäre dann: Was mache ich in der Gesellschaft aus? Welchen Unterschied mache ich? Wo hinterlasse ich Spuren? Geht irgendeine Signifikanz von meinem Leben aus? Eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist die: Wer sorgt für mich? Wer sorgt für mich? Werde ich es schaffen? Komme ich durch? Fragen, die heute wichtiger sind als je zuvor, in Anbetracht unserer dicken, fetten Rezession, in der wir sind. Wenn wir ehrlich sind, fühlen sich die meisten von uns oft wie ein winziges Rädchen im Getriebe eines gewaltigen Räderwerks. Und viele fühlen sich ohne Bedeutung und ohne größere Bestimmung. So nach dem Motto, wenn das kleine Rädchen rausfliegt oder nicht funktioniert, das große Räderwerk läuft auch ohne mich weiter. Und bedingt durch traditionelle Überlieferungen von Gott und wie Gott ist, denken auch viele Christen so von sich. Wer bin ich? Sieht Gott mich überhaupt? Hat Gott an mir überhaupt ein tiefergehendes Interesse? Natürlich liebt Gott mich, aber was heißt das praktisch für mich? Sicher wird er mich auch mal in den Himmel holen und ich werde in der Reihe 368.495.691 auf dem Sitz 6.598 irgendwo in dieser gigantischen, gesichtslosen Masse meinen Platz haben. Wird Gott auf seinem Thron sitzen sehen durch ein Teleskop? Und ganz vorn sitzen wir auf der Erde auch, die Pastoren, die haben es gut, die sitzen nah beim Herrn. Ne? Amen. Manchmal denken wir so. Also ich habe oft so gedacht früher. Wie Gideon in dieser Geschichte sind wir damit beschäftigt, auch als Christen, unser tägliches Überleben zu sichern. Die Israeliten waren seinerzeit von den Midianitern schwer unter Druck. Sie waren besetzt. Die Midianiter nahmen ihnen das bisschen Korn, was sie ernteten, weg. Und so war die Hauptbeschäftigung ganz schnell heimlich, irgendwo das wenige Korn, das man hatte, zu dreschen. Wir lesen, dass er auf einer Kelterdrosche, normalerweise ein Dreschplatz war ein Dreschplatz, aber da haben die Midianiter gelauert. Und zur Zeit der Weizenernte war noch keine Weinernte, also hat man eben auf den Keltern gedroschen. Und das ist für viele Christen auch so. Sie beschäftigen sich hauptsächlich damit, wie kann ich mein Überleben sichern? Wie komme ich so über die Runden? Wie schaffe ich es, mein kleines Share, mein bisschen vom Leben noch abzuzweigen? Und viele Christen bleiben deswegen auch, damit das Leben nicht allzu hart ist, in der Deckung ihrer kleinen Keltern, ihrer versteckten, heimlichen Ernteplätze. Ich will ja nicht zu viel Staub aufwirbeln, nachher wird der Teufel noch auf mich aufmerksam. Bleib lieber in Deckung. Wird man solche Christen dann auch ansprechen auf die Wirksamkeit ihres Glaubens? Hey, glaubst du an Gott? Was ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Werden sie natürlich auch die Existenz Gottes nicht leugnen. Hey, natürlich gibt es Gott. Ich glaube an Gott. Aber tief in ihren Herzen ist Zweifel an der realen Fähigkeit Gottes, wirklich helfen zu wollen. Ja klar, natürlich gibt es Gott. Hey, ja sicher, ich sollte auch in die Kirche gehen und ich sollte auch mein Opferchen geben. Aber ob Gott so wirklich für mich da ist, nein, ich weiß es nicht. Für die anderen ja, aber für mich. Spricht man diese Christen dann auf ihr Potenzial an, auf ihre Gaben, die in ihnen sind? Und das tat der Engel interessanterweise auch zu Gideon. Wie spricht er ihn an? Da haben wir es ja. Was sagt der Engel zu ihm? Du starker Kämpfer. Da kommt der Engel, der kleine Bauer Gideon, Bauersohn, drischt heimlich sein Korn. Und der Engel sagt, du starker Kämpfer. Und was kommt als Antwort? Wie oft spricht Gott zu dir? Durch einen Prophet, durch andere Menschen, Ermutigendes. Und was machst du? Du wiegelst ab. Nein, ich doch nicht. Und woher denn? Ich überhaupt nicht. Und ich doch nicht, jeder andere, aber ich nicht. Mach nochmal zweimal zurück. Irgendwie ist hier was schiefgelaufen bei der Präsentation. Das bringt mich ganz durcheinander, hey. Wer bin ich schon, ist dann die Frage, dass Gott mir helfen sollte. Wer bin ich, dass Gott etwas durch mich tun sollte? Ich bin doch nur einer von vielen Milliarden. Ich bin doch Gott völlig unbekannt, wie Gideon hier. Wieso ich? Es gibt doch so viele andere. Der Radek, der ist viel begabter als ich. Ne? Der Mark, der ist viel begabter als ich. Ach, wenn ich doch so wäre wie der oder wie der oder wie der. Und ich möchte heute Abend zu dir darüber sprechen, wie Gott dich sieht. Wie sieht Gott dich? Was sieht Gott in dir? Und wie sollst du Gott sehen? Wie sieht Gott dich als Einzelnen unter Milliarden von Menschen? Die gute Nachricht ist, du bist nicht irgendeine Nummer für Gott. Irgendjemand in der Reihe, ganz weit hinten. Ein Tropfen im Meer der Menschen, die vor dem Thron Gottes wabern. Du bist Gott bekannt. Gott kennt dich. Gott kennt dich von Angesicht. Gott kennt dich mit Namen. Und was noch viel überwältigender ist, Gott hat dich gewollt. Kannst du es glauben, dass Gott dich gewollt hat? Dich. Weißt du, dass es Millionen von Möglichkeiten gegeben hat, in der Sekunde der Zeugung, deiner Zeugung, dass es völlig offen war, welches Spermien, welches Samen die Eihülle penetrieren würde? Und jedes Mal wäre ein anderes Gesicht rausgekommen, ein anderer Typ. Du bist ein Original Gottes. Wir haben in der Bibel etliche Stellen, die davon reden, wo Gott sagt, ich kannte dich vor Grundlegung der Welt. Ich kannte dich, bevor du gezeugt wurdest, bevor du bereitet wurdest. Gott kennt dich und Gott hat dich gewollt. So wie du bist, mit deinem Pickel hier oben, deiner Warze hier unten, deinem Schönheitsfleck hier, deinem etwas zu großen Zeh, den Haaren auf den Zähnen. Genauso hat Gott dich gewollt. Er hat keinen Fehler gemacht. Du bist nicht irgendeine Nummer. Und Gott ist, wenn er an uns interessiert ist, nicht an Nummern interessiert. Wenn Gott das CZK sieht, dann sieht er nicht das CZK als eine gesichtslose Masse. Er sieht jeden Einzelnen hier. Jesus liebt jeden Einzelnen hier. Das ganze Buch der Bibel, wenn du es liest, ist ein Buch der Beziehungen Gottes zu den einzelnen Menschen. Die ganze Bibel ist ein Buch der Beziehung Gottes zu Menschen. In jeder Geschichte in der Bibel steht ein Mensch. Wenn du das Evangelium liest, dann stellst du fest, dass es Jesus mit Menschen zu tun hat und nicht mit einer gesichtslosen Masse. Und Gott hat es mit dir zu tun und nicht mit irgendjemandem. Gideon war zum Beispiel so jemand. Er war völlig unbekannt in Israel. Niemand nahm von ihm Notiz. Er war einer von Millionen junger Männer, ein Bauersohn, der irgendwo in der Pampa gelebt hat, in irgendeinem Kuhdorf, der wie viele andere schnell und heimlich seine kleine kärgliche Ernte zubereitete. Seine Familie war auch relativ unbekannt. Die Region, aus der er kam, ein kleiner Stamm, unbekannt. Seine Herkunft, niedrig. Da war nichts, wo man erwartet hätte, hier passiert irgendetwas Signifikantes. Aber Gott kommt in diesen Ort, zu diesem Mann, in diese Tenne. Und er sagt, du starker Kämpfer. Und er hat nicht weiter als dumme Ausreden. Und Gott hat, wie den Gideon, genauso dich im Auge. Gott sieht dein Potenzial. Gott sieht, zu was du fähig bist, auch wenn du es gar nicht weißt. Und Gott kommt. Gott kommt zu dir. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ruft dich Gott und er wird dir sagen, du sollst Israel retten. sollst du nicht natürlich Israel retten, aber gib den Auftrag. Er wird den Auftrag geben und jeder Auftrag, den Gott dir gibt, wird weit über deine natürlichen Fähigkeiten hinausgehen. Gideon hatte völlig recht. Wie soll ich Israel retten? Die Frage war schon berechtigt. Aber Gott verteilt immer Aufträge, die größer sind als wir selber. Größer als unsere natürlichen Kapazitäten. Aber das Schöne war, Gott sah diesen Mann und er sah sein Potenzial. Und Gott sieht dich und er sieht dein Potenzial. Du bist nicht irgendeine Nummer für Gott. Und Gott hat etwas für dich, das nur du tun kannst. Die zweite Geschichte, die wir kennen, der kleine Hirtenjunge David, genauso, völlig unbekannte Familie, völlig unbekannte Gegend, der jüngste von 7 Söhnen, so gering geachtet, dass man ihn auf die Felder zu den Schafen schickte. Und als der Prophet sagte, Isai, aus deinem Haus kommt der nächste König Israels, bring mir alle deine Söhne zu einem Festmahl, da hat man ihn einfach auf den Schaffeldern vergessen. Wer ist schon David? David ist der Jüngste. David ist der Dümmste. David ist der Kleinste. Ferner liefen, den brauchen wir doch nicht holen. Um den wird sich der Prophet sowieso nicht scheren. Geht es denn nicht auch manchmal so, dass du denkst, wer bin ich schon? Ich bin doch das Letzte. Wieso sollte Gott ausgerechnet an mir Interesse haben? Es gibt viel Begabtere als mich, viel Schönere als mich, Größere als mich. Aber Gott erwählt David. Gott kannte David. Und Gott kennt dich. Gott ist an dir interessiert. Gott hat dich im Auge, dich ganz persönlich, weil er dich liebt. Und dein Problem ist, dass du ihn nicht wirklich kennst, den Gott. Und ihm deshalb auch nicht wirklich vertrauen kannst, dass er dich kennt. Und ich empfinde, dass Gott dies genau in den nächsten Jahren, glaube ich, weltweit ändern wird. Gott ist dabei, eine neue Offenbarung seiner Liebe für uns Menschen auszugießen. Ich spüre das in meinem Leben, wie Gott an mir arbeitet im Moment. Wie die Liebe des Vaters ganz neu ausgegossen wird. Das ist ein harter Prozess. Wenn du erkennst plötzlich, wie sehr Gott dich liebt und dass es nicht um deine Liebe geht, sondern um seine Liebe. Wir sind so beschäftigt, ihm zu zeigen, was wir können und wer wir sind. Und Gott sagt, komm zur Ruhe. Und lass dir von mir zeigen, wer ich bin. Was ich für dich getan habe. Was ich für dich tun werde. Und das war die Berufung Gideons. Gideon hat nicht gesagt, hey, hier, ich bin's. Hat Promotionbriefe zu Gott geschickt. Ich würde gern der Held Israels werden. Der Befreier Israel kam gar nicht auf die Idee. Gott hat ihn gefunden. Gott wird dich finden. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Das sind die Menschen in den Städten des dritten Jahrtausends, in denen wir leben. Ohne Hoffnung, ohne Ziel, ohne Werte, auf der Suche. Und Gott möchte uns zu diesen Menschen schicken. Aber kann uns nur dann hinschicken, wenn wir Gott wirklich in unserem Herzen kennen. Wenn wir ihn als den liebenden Vater erlebt haben. Aber in diesem Vers sehen wir auch noch was anderes, wie Jesus, er nahm die Menschen wahr, er nahm ihre Not wahr, er nahm ihre Verlorenheit wahr. Er hatte ein Interesse an den Menschen. Das heißt, er heilte alle, die zu ihm kamen in jener Zeit. In Jesus wurde Gott Mensch, um uns so nahe wie nur möglich zu kommen. Gott wurde Mensch in Christus, verließ den Himmel, nahm Menschengestalt an, um mit uns zu leben. 33,5 Jahre. Gott lebte unter uns. Gott sah die Not unseres Lebens, eines Lebens, das wir selber erwählt haben,
durch die Rebellion gegen ihn. Und Gott sagt, ich komme zu euch und ich möchte sehen, wie ihr lebt, wie es euch geht. Gott hätte sagen können, hey, was juckt ihr mich? Ihr habt euch das selber eingebrockt. Aber Gott kam herunter und kam uns nach. Es ist wie ein Sohn, der von zu Hause wegläuft, sich selber entscheidet, wegzulaufen, und dem der Vater heimlich hinterhergeht, um zu sehen, wie er lebt, um ihm sogar hier und da zu helfen. Das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns, doch die Finsternis hat es nicht angenommen. Viele haben nicht erkannt, wer er ist. Die meisten haben nicht erkannt, dass Gott gekommen ist, uns zu besuchen. Aber das Entscheidende ist, Gott kam, um zu sehen, wie es uns geht. Und auch heute noch guckt Gott nach dir, um zu schauen, wie es dir ganz persönlich geht. Und es jammerte ihn. Gott hatte Mitleid mit den Menschen. Gott hatte Mitleid, als er sah, wohin sich der Mensch manövriert hatte. Die ganzen Taten Jesu zeigen uns, dass er an einzelnen Menschen interessiert ist. Menschen, denen Jesus persönlich diente. Da war die Witwe, die ihren einzigsten Sohn verlor. Jesus gab ihn zurück. Da war der Synagogenvorsteher, der seine einzigste Tochter verlor. Jesus gab sie ihm zurück. Da war der römische Hauptmann, ein Heide, der dem Messias der Juden vertraute. Und Gott gab ihn seinen heißgeliebten Diener zurück. Da war Bartimäus, der blinde Bettler, dem Gott das Augenlicht zurückgab. Da war die gekrümmte Frau und Gott richtete sie an einem Sabbat wieder auf. Und es sind tausendmal mehr Taten. Was ich euch damit sagen möchte, ist, Gott wandte sich jedes Mal dem Einzelnen zu. Gott hat sich nicht hingestellt in Jesus auf einem hohen Berg und hat gesagt, versammelt mir ganz Israel von Dan bis Beerseba und dann halte ich eine Predigt. Und wer es kapiert hat, kapiert es, und wer nicht, Pech gehabt. Jesus wanderte kreuz und quer durch Galiläa, durch Judäa, um dem einzelnen Menschen zu begegnen. Und so ist Gott heute noch unterwegs, um dir ganz persönlich zu begegnen. Gott, dein Vater, hat ein Interesse an einer persönlichen Beziehung zu dir. Amen. Gott hat kein Interesse an einer Massenbewegung. Gott sucht dich. Gott sucht dich heute Abend. Gott sieht heute Abend dich, er sieht deine Not, er sieht deine Bedürfnisse und die Bibel sagt, er kennt dich mit Namen. Er weiß, wer du bist. Lukas 12, 6 bis 7 heißt es, welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen? Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Ihr braucht wirklich keine Angst zu haben. Ihr seid mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Hast du schon mal Spatzen angeguckt? Die Bibel sagt, dass Gott sie alle kennt. Dass Gott weiß, wenn einer vom Ast runterfällt, weil er einen Herzinfarkt bekommen hat. Boom. Da geht ein Licht im Himmel aus auf der Spatzentafel. Und Gott sieht das. Ja, ich habe mir oft vorgestellt, es ist wahrscheinlich wie so ein großes Computerprogramm, alle Spatzen sind online. Ne? Und Gott sieht ganz genau, dann blinkt so eine kleine rote Lampe. Ne? Ein Spatz ist vom Rohr gefallen. Aha, Gott weiß Bescheid. Die Haare. Ne? Gott hat ein Computerprogramm, in dem er jedes einzelne deiner Haare erfasst hat. Und wenn ein Haar runterfällt, dann weiß das Gott. Und wenn das wie beim Stefan passiert, dann leuchtet die Tafel ganz rot auf. Und Gott weiß, jetzt kommt langsam die Zeit, wenn die Christen lang genug beten, dass ich mal Haarwunder tun werde. Was Gott uns sagen möchte, Gott nimmt Anteil an uns. Gott nimmt Anteil an deinem Leben. Was Jesus sagen möchte, hey, wenn dein Vater schon nach den Spatzen guckt, wenn dein Vater weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast, wie viel mal mehr wird er wissen, wenn dein Haushaltsgeld nicht reicht, wenn dein Konto kurz vor dem Zugehen ist, wenn deine Beziehungen zusammenbrechen, Wenn du vielleicht deine Arbeit verlierst oder verloren hast oder einen neuen Job brauchst, das ist für Gott nicht fremd. Das sind für Gott nicht Peanuts, wo Gott sagt, ach komm, das interessiert mich doch gar nicht, hey. Gemessen an einem Spatz und gemessen an einem Haar, das ist für Gott schon Katastrophen. Da leuchtet mehr nur als ein kleines Lämpchen im Himmel auf. Und Gott nimmt Anteil daran. Was der Teufel schafft, ist es uns mitzuteilen, dass es eben so nicht ist, dass Gott keinen Anteil nimmt. Und dass wir denken, ja, das interessiert Gott ja nicht. Ne, so. Bei mir doch nicht. Ne. Und was das bewirkt, ist, dass wir auch gar keinen Mut haben, zu Gott zu kommen und unsere Not vor ihm auszubreiten. Und was es auch bewirkt, ist, dass wir keinen Glauben haben, zu glauben, dass Gott auch kommt und hilft. Die Bibel sagt aber, dass ein Zweifler unbeständig ist in allen Wegen und nicht erwarten kann, dass er etwas von Gott empfängt. Das ist nicht, weil Gott nicht geben möchte, aber Zweifel ist aktiver Unglaube. Aktiver Unglaube ist die Freifahrkarte für den Teufel, dich von deinen Segnungen zu trennen. Der Teufel hat ein legitimes Recht zu sagen, guck mal Gott, er glaubt nicht. Er vertraut ja auch gar nicht. Er will ja gar nicht. Und ich habe oft schon Leute erlebt, die verteidigen ihren Unglauben sogar noch mit Zähnen und Klauen. Aber Gott hat ein Herz für deine Not. Gott kümmert sich um dich. Gott sieht, wo du stehst. Gott sieht, was dein größtes Bedürfnis im Moment ist. Und er streckt seine Hände aus dir und sagt, komm zu mir, teil dich mir mit. Fang an, mir zu vertrauen. Fang an, mir zu glauben. Du hast eine Bedeutung für deinen Vater. Gott kennt deine Bedürfnisse ganz genau. In Matthäus 6,24 sagt Jesus, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Was heißt das? Wir Menschen sind gefangen in dem Kampf um unser tägliches Überleben. Das kennen wir alle. Amen. Ob's Haushaltsgeld reicht am Monatsende, ob genügend Kohle reinkommt, dass nächsten Monat auch noch genügend Geld ist für die Raten, fürs Essen, fürs Trinken, für den Urlaub. Wir leben in einem Kampf um das Überleben. Aber dieser Kampf nimmt uns so stark ein, die Sorge darum nimmt uns so stark ein, aus dem einfachen Grund, weil wir das Verhältnis zu Gott verloren haben. Das Vertrauensverhältnis. Lass uns mal hier ganz ehrlich sein und nicht so christlich tun. Wir sind alle Christen, wir glauben alle, wir werden auch alle im Himmel sein. Amen. Aber wir vertrauen nicht alle. Wir vertrauen nicht alle jetzt. Und deswegen erleben wir so wenig mit Gott. Deswegen ist für viele das Christsein eher so, so schwer. Gott möchte aber, dass das Leben mit ihm hier schon etwas Begeisterndes ist, etwas Herrliches ist, etwas Erfüllendes ist. Warum sagt Jesus wohl, sorgt euch nicht? Ist es ein dummer Spruch, weil es sich toll anhört, oder steckt dahinter eine absolute Wahrheit? Würde Jesus jemals etwas sagen, was nicht stimmt? Warum also sorgen wir uns? Weil wir ihn nicht kennen. Weil wir den Vater nicht kennen. Weil wir seine Liebe zu uns nicht kennen. Deswegen sind wir voller Sorge, voller Angst, immer auf dem Sprung, alles zu tun, um das Unheil von uns abzuwenden. Darum schaffen wir wie die Wilden. Darum hängen wir uns rein wie die Wilden. Investieren Zeit, Energie in die falsche Priorität. Dienen dem anderen Herrn, der Mammon heißt. Und Mammon heißt nicht, dem schnöden Geld zu dienen. Es heißt, meine eigene Sicherheit selber in die Hand zu nehmen. Indem ich anfange, ich sorge für meine materiellen Grundbedürfnisse, für meine Nahrung und Kleider. Ich sorge für meine sozialen Bedürfnisse, um mir in der Gesellschaft eine Position zu verschaffen, die mir Selbstwert vermittelt, die mir einen Sinn von Bedeutung gibt, die mir Akzeptanz bei anderen verschafft. Ich sorge für meine emotionalen Bedürfnisse, indem ich selber Beziehungen zu anderen Menschen oder dem anderen Geschlecht aufbaue, um dieses emotionale Loch, das in mir ist, zu füllen. Und renne dabei vielleicht von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung, von Freund zu Freund, Freundin zu Freundin und bin immer noch leer hinterher, weil ich es mir an der falschen Stelle abhole. Die Dinge sind wichtig, das sind Sachen, von denen Gott weiß, dass wir sie brauchen. Aber noch wichtiger ist die Frage, woher nimmst du das? Woher nimmst du deine emotionale Zuwendung? Woher nimmst du dein Essen und Trinken, deine Kleider? Woher nimmst du deinen sozialen Status? Hast du nicht auch schon mal das Gefühl verspürt, dass die Dinge, für die du am härtesten gearbeitet hast, wo du dich am meisten bemüht hast drum, dass sie dir wie Sand zwischen den Händen zerrinnen, dass es so schnell wieder weg ist? Das Projekt, für das du so viel reingehängt hast, und dann war es vorbei, und nun, was ist dann? Tolle Konferenz, super geil, genial, klasse, Montagmorgen. Wo ist die Stimmung? Wo ist die Atmosphäre? Wo? Ich fühle nichts mehr. Großes Geschäft gemacht. Und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, aber irgendwas fehlt mir. Das kommt daher, weil wir aus den falschen Quellen zapfen. Aus den falschen Quellen zapfen. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst? Machst du mal wieder zurück? Ja. Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch an köstlichem laden. Warum zahlt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Gott möchte dich ermutigen, ihn als Vater, als liebenden Vater, besser kennenzulernen. Zu verstehen, dass er für alle Details deines Lebens sorgen möchte und für alle Details Fürsorge tragen will. Anstatt dass du verzweifelt selber versuchst, für dich zu sorgen und für dich zu ackern, für dich zu schaffen, für dich die Dinge auf die Reihe zu kriegen, für dich die Sachen zu organisieren. Gott liebt dich. Gott weiß, was du brauchst. Gott ist an dir persönlich interessiert. Aber wir müssen zu dieser Liebe des Vaters finden. Wir müssen erkennen, dass Gott an uns ein Interesse hat. Wir müssen verstehen, dass wir geliebt sind um unser Selbst willen, und dann wird es uns immer leichter fallen, loszulassen. Denn du kannst nicht loslassen, wenn du kein Vertrauen hast in Gott. Wenn du kein Vertrauen hast in Gott, kannst du nicht loslassen. Wenn du kein Vertrauen hast in Gott, kannst du nicht aus dem Boot steigen und auf dem Wasser laufen, weil die Angst, unterzugehen, zu groß ist. Wenn du Gott aber kennst als liebenden Vater, wenn du weißt, dass er dich bedingungslos liebt, dann weißt du, dass er dich draußen auf dem Wasser tragen wird. Dann wirst du das Boot verlassen. Wenn du weißt, dass du das Boot nicht verlassen musst, um seine Liebe zu erdienen, dann wirst du mit Freude auf das Wasser gehen, weil du weißt, er hat dich genauso lieb, wenn du im Boot bleibst. Gott ist sehr wichtig. Was für eine Motivation bewegt dich, ihm zu dienen und nicht so sehr, dass du ihm dienst? Was ist dein Motiv, Dinge zu tun? Dienst du nur, um dir eine Identität zu verschaffen? Dienst du nur, um vor Gott dir etwas zu er- und verdienen? Und dann sagt Gott, dafür habe ich dich nicht gemacht. Ich habe dich gemacht, weil ich dich liebe. Ich habe dich gemacht, dass du mich liebst und nicht, dass du mir dienst. Dienen wirst du mir automatisch, wenn du mich liebst. Versteht ihr, was wir für einen Fehler haben? Wir haben das Ding gerade, das Kabel verkehrt rum angeschlossen. Wir dienen, um geliebt zu werden. Gott sagt aber, liebe mich zuerst. Dann wirst du mir aus Liebe dienen. Und das ist, was Gott möchte. Und für viele ist es dran, vielleicht auch erstmal die Hände hinzulegen und zu sagen, okay, Herr, lass mich deine Liebe erfahren. Aufzuhören, sich eine eigene Identität aufzubauen. Besonders so ganz starke Schaffer und Macher sind da stark betroffen. Da zähle ich mich auch dazu. Vor ein paar Tagen habe ich schon gesagt, Herr, wenn du willst, lege ich Maintain Your Faith hin. Mir macht es Spaß, so eine Konferenz zu organisieren. Ich habe da auch als Mensch Freude dran. Und ich finde es super. Aber ich habe mich auch gefragt, was sind die Motive dahinter? Ne? Tue ich es, um vor Gott etwas zu gelten, um mir etwas zu verdienen? Tue ich es um der sozialen Akzeptanz her? Und es ist gut, von Zeit zu Zeit auch mal unsere Motive zu hinterfragen. Warum tue ich, was ich tue? Was steckt dahinter? Und es ist gut, manchmal Dinge auf den Altar Gottes zurückzulegen und zu sagen, okay, Herr, wenn es nicht von dir ist, dann verbrenne es. Und das ist schlimm, wenn du dich damit identifizierst, wenn es deine Identität ist. Denn da hast du Angst, dass du selber verbrennst und nichts mehr bist hinterher. Aber es ist herrlich, wenn Gott kommt. Manchmal ist es wie das Opfer, das Abraham mit Isaak gebracht hat, wo Gott sagt, leg mir deinen Isaak auf den Altar. Und schweren Herzens legst du ihn hin. Und das geht bis ans Äußerste. Und dann offenbart sich Gott dir. Und du erkennst, wer du bist. Und du brichst zusammen und Gott sagt, okay, und jetzt nimm deinen Isaak wieder vom Altar, er ist geheiligt. Denn du hast plötzlich erkannt, wie die Sache läuft. Und Gott nimmt ihn dir gar nicht weg. Aber fortan schaffst du nicht mehr für deinen Isaak, sondern für Gott. Und Gott schenkt dir den Isaak ganz nebenbei. Das ist das, was Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch doch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben ist viel mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Wie viel Energie verschwenden wir in Sorgen, in Angst, weil wir Gott nicht kennen? Weil wir nicht wissen, dass wir mehr sind als nur eine Nummer. Sondern Gott kennt dich persönlich. Wir haben Furcht, wir haben Angst. Wir geben so viel Geld für Absicherung aus. Wir geben so viel Energie und Kraft für Absicherung aus. Wir machen uns so viel Sorgen um so viele Dinge den ganzen Tag und haben kaum noch Energie, Gott zu begegnen, Gott zu suchen. Ich habe mich oft gefragt, wenn das Wahrheit ist, dann müssten doch Zentner Lasten von unserem Herz fallen. Warum können wir das nicht glauben? Warum können wir das nicht so nehmen, wie es da steht? Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt. Heißt das, wir sind zur kollektiven Faulheit berufen? Nein. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas, was ich tun muss, ordentlich, aber mit Ruhe tue. Es ist ein Unterschied, ob ich zur Arbeit gehe und sage, okay, Gott hat mir diese Arbeit gegeben. Gott gibt mir die Kraft, die Arbeit zu machen. Gott möchte auch, dass ich nicht faul bin. Ich bin geschaffen zur Kreativität, zur Produktivität. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es nicht diese Arbeit ist, die mich ernährt. Ich mache mir keine Sorgen, wenn jetzt wie in unserem Fall die Konjunktur nach unten geht. Immer mehr Jobs abgebaut werden, immer mehr Steuern erhoben werden, immer mehr Sozialleistungen zusammengestrichen werden. In diesem Fall weiß ich, dass ein anderer für mich sorgt. Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt. Nehmt das Zeugnis von Marco heute Abend. Das sagt, am Anfang haben sie alles abgelehnt bei ihm. Aber wir sind dran geblieben. Wir haben gebetet, Gott hat uns Weisheit geschenkt, wie wir es machen müssen. Und Gott hat ihn über die Maßen versorgt. Wenn sie rechts und links, ob 1000 zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken fallen, so wird es doch dich nicht treffen, heißt es in Psalm 91. Ob sie 1000 entlassen rechts von dir, 10.000 links von dir, so soll es doch dich nicht treffen. Ob 1000 Firmen rechts und 10.000 links von dir bankrott gehen, so soll es doch dich nicht treffen. Glaubst du das? Hast du diese Zuversicht zu Gott? Und das ist das, was ich zutiefst überzeugt bin, wo Jesus sagt, warum sorgt ihr euch? Ihr seid doch meine Kinder. Ihr seid mein Eigentum. Du bist nicht irgendeine Nummer, du bist wer? Und er wird dir inmitten von Verfolgung, inmitten von Chaos, wird er dir Überfluss geben. Hört also auf, voller Sorge zu denken, werden wir genug zu essen haben, was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Wisst ihr, das ist die Not. Wir Christen sind kein Deut anders manchmal als die Menschen der Welt. Wir beschäftigen uns ausschließlich nur mit dem Überleben, weil wir nicht wissen, wer Gott ist. Weil wir nicht wissen, wie er uns sieht. Dass er uns liebt, um unser Selbst willen, nicht um unsere Leistung willen. Dass wir loslassen können. Gib nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in deinem Leben, dann wird er dir alles geben, was du nötig hast. Den ersten Platz heißt, ich anerkenne, dass ich geliebt bin. Ich anerkenne, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, um meiner selbst willen. Und dass er für mich sorgen wird. Und so kann ich meine Prioritäten auch anders sortieren. Ich muss nicht sagen, oh, ich habe jetzt keine Zeit zum Beten, ich muss auf die Arbeit oder ich muss jetzt nur noch einen Nebenjob suchen, dafür gehe ich sonntags nicht mehr in den Gottesdienst oder ich mache noch einen Nebenjob und dafür kann ich abends nicht mehr die Bibel lesen. Das sind jetzt platte Beispiele, aber mir fällt nichts Besseres ein. Aber einfach das abschneiden, wo ich eigentlich an Qualität, Verbesserung der Qualität meiner Beziehung zu Gott arbeiten kann und stattdessen noch mehr malochen, noch mehr schaffen, noch mehr Sorgen machen. Und das ist das, wo der Teufel dich gerne hinhaben möchte. Du rennst wie ein Hamster im Laufrad und du kommst keinen Meter voran, weil du permanent am falschen Ende sparen tust. Für alles hast du Zeit, aber nicht für deine Beziehung mit Gott. Und der Teufel sagt dir noch, ja, wenn du mit Gott rumhängst, dann bist du faul und es läuft nicht richtig. Ich rede hier nicht von Faulheit. Es gibt auch eine Faulheit, es gibt auch Menschen, die sind extrem faul und entschuldigen ihre Faulheit mit Geistlichkeit. Davon rede ich nicht. Wir haben einen Job zu tun, ganz klar. Aber daneben gibt Gott uns ausreichend Zeit, ihn kennenzulernen. Amen. Und deswegen sagt der Gott, hab keine Angst vor der Zukunft. Hab keine Angst vor der Zukunft, Stefan. Hab keine Angst vor der Zukunft, Ilka. Hab keine Angst vor der Zukunft, Ina. Er sagt das zu Einzelnen hier im Raum. Zu jedem Einzelnen. Hab keine Angst. Mach dir doch keine Sorgen. Ich bin bei dir. Er wird dir geben, was du brauchst. Mitten in der Rezession wird er geben, was du brauchst. Gottes Mittel sind nicht begrenzt. Gottes Geld ist nicht begrenzt. Gottes Aufträge sind nicht begrenzt. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist auch nicht nur das Materielle, wo wir uns sorgen. Es ist auch das Immaterielle, das Geistige, das Emotionale. Wir tun so viel dafür, unsere Reputation zu schönen, unseren geistlichen Status zu schönen, unsere Signifikanz, die wir vor Menschen haben, zu schönen. Wir opfern sehr, sehr viel dafür, um sichtbare Resultate zu haben. Und manchmal stellen wir fest, dass am Schluss nichts übrig bleibt. Wir haben uns so bemüht, an unserer Beförderung zu arbeiten. So sehr bemüht, diesen akademischen Grad zu kriegen. So sehr bemüht, diese Position von Einfluss zu bekommen. Und nichts ist daraus geworden. In Johannes 3,27 heißt es, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Du kannst dir keine Position nehmen, wenn es dir Gott nicht schenkt. Das Verlangen in uns nach persönlicher Bedeutung, etwas zu sein, etwas darzustellen, hat Gott in uns hineingelegt. Das Verlangen, Signifikanz in der Welt zu haben. Aber Gott sagt dir, nur ich kann dir diese Bestätigung geben. Ich bin der Einzige, der dieses Verlangen in dir stillen kann. Wir tun so viel für dieses Feedback von Menschen, weil wir nicht wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns, so wie wir sind, wertschätzt. Wir investieren so viel, dass die anderen uns mögen, dass die anderen uns nachfolgen, dass die anderen uns vertrauen. Und wir geraten so schnell dadurch, du musst nicht mehr verkrampft an deiner Reputation arbeiten. Vielleicht noch einen Doktortitel, noch einen akademischen Grad, noch etwas, was deine Signifikanz vor den Menschen erhöht. Ich denke da auch wieder, auch manchmal an uns Leiter, ne? Noch ein paar tausend Gemeindemitglieder dazu, noch ein Kirchturm dran gebaut, noch einen mächtigen Ministry hier und hier. Der Teufel ist clever. Ich persönlich glaube, dass Gott uns Erfolg geben will. Ich glaube, dass Gott uns Größe schenken möchte, Bedeutung geben möchte. Aber es muss aus der richtigen Quelle kommen. Es muss die richtige Motivation dahinter sein. Und wenn das nicht stimmt, sind wir in großer Gefahr. Und wir werden schwer bezahlen dafür. Als Jesus seinen irdischen Dienst antrat, kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Weißt du, dass Gott das auch zu dir sagt? Du bist sein geliebtes Kind, an dem er wohlgefallen hat. Und das ist das, was du in deinem Herzen hören musst, diese Stimme, die zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe an dir wohlgefallen. Daraus hat Jesus seine Kraft gezogen. Daraus hat er den Mut gezogen. Daraus war auch die Stärke, gegen jeden Einfluss von Menschen anzustehen. Deswegen musste er nicht verzweifelt sich mit dem Hohen Rat und dem Sanhedrin und den Pharisäern arrangieren. Er wusste, wer er war. Die wenigsten von uns wissen, wer sie sind. Und deswegen haben wir Menschenfurcht. Deswegen gehen wir Kompromisse ein, gehen faulen Handel ein oder im anderen Falle wir manipulieren, um ans Ziel zu kommen. Wenn ich weiß, wer ich bin in Gott, bin ich vollkommen frei. Und ich tue das, was Gott mir sagt. Und Gott darf es zu dir sagen, weil Christus dafür gestorben ist. Und Gott liebt dich nicht nur, weil Jesus gestorben ist. Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Gott liebt dich um deiner selbst willen. Viele sagen immer, ja Gott, wenn Gott auf mich guckt, sieht er Jesus. Das stimmt gar nicht. Gott sieht dich. Jesus hat bezahlt. Aber Gott liebt dich. Was hat Jesus gesagt? Nicht ich werde den Vater bitten, dass er eure Gebete beantwortet, sondern er selbst, der Vater, wird euch antworten, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Die Kreuzigung und der Tod am Kreuz geschah, damit Gott in seiner Heiligkeit gerechtfertigt war vor dem Teufel und allen feindlichen Mächten, sodass er auch sagen konnte, und ich habe das Recht, auch öffentlich meine Kinder, die ich von Ewigkeit her erwählt habe, zu lieben. Und Gott liebt dich. Und wenn Gott dich anschaut, dann schaut er auf dich. Und dann hängt nicht so eine Jesusmaske vor deinem Gesicht, ne? Sondern Gott sieht dich. Und das Schöne ist, Gott hat dich von aller Ewigkeit her erwählt. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Bevor die Welt geschaffen wurde, warst du im Herzen Gottes bereits existent und gegenwärtig. In der Bibel heißt es, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Bevor die Welt geschaffen wurde, hat Gott schon beschlossen, dass er Mensch wurde, auf die Erde kommen würde, um für uns zu sterben. Aber da, lange bevor das war, hat Gott dich schon geliebt, dich gewollt. Es war ein ganz bewusster Akt, so wie sich Eltern bewusst entscheiden, wir möchten jetzt Kinder haben. Warum willst du Kinder? Die schreien, die stinken, die sind laut, die machen Dreck, kosten Geld, nerven. Warum wollen wir Kinder? Ja, ich kann das sagen, wir haben zwei großgezogen. Warum? Wir wollten damals einfach Kinder, weil wir einfach Kinder haben wollten. Ja. Wir konnten uns ja nicht raussuchen und sagen, so jetzt bauen wir uns, gell? 77 gentechnische Experimente, ne? Wir bauen uns jetzt unser Wunschkind zusammen. Ah. Die Frau isst nur noch Kresse und Brunnenkresse und Heilkräuterchen und heraus kommt dann der geistliche Superterminator. Das geht nicht so. Du möchtest nicht alleine sein. Du möchtest ein Gegenüber haben. Das ist ein Wunsch, den Gott in dich hineingelegt hat, dich zu reproduzieren, aber auch nicht alleine zu sein. Deine Liebe mit jemandem von deinem eigenen Fleisch und Blut zu teilen. Und du gehst das ganz bewusst ein. Und du liebst dieses Wesen noch bevor es auf der Welt ist. Du willst es, eigentlich liebst du es schon bevor du es gezeugt hast. Und das ist ein großes Geheimnis, in der sich die Schöpfung, die Urschöpfung Gottes verbirgt. Gott hat dich geliebt, bevor die Welt geschaffen wurde. Da sah er dich schon. Und da wollte er dich um jeden Preis. Und das musst du verstehen. Wir sagen nicht zu unseren Kindern, wenn sie mal da sind, ja, wenn ich das gewusst hätte und ja, und ich bin ja ganz schön enttäuscht von dir jetzt, gell? Sieht schon nicht so aus, wie ich es gedacht habe. Ne? Ich meine, es gibt so Menschen, klar, ne? Wir sind halt gefallen. Aber im Normalfall ist es nicht so. Wir lieben unsere Kinder, wir sind stolz, sie sind die schönsten auf der ganzen Welt. Und wir lieben sie auch, wenn sie uns Schwierigkeiten machen. Wenn sie uns Probleme machen, wenn sie uns manchmal an den Rand des Wahnsinns treiben. Mir hat mal so ein alter Pastor gesagt, wenn die Kinder klein sind, dann redest du mit ihnen über Gott. Wenn sie groß sind, redest du mit Gott über die Kinder. Und da ist was dran. Und Gott kommt mit ihnen schon klar, absolut. Aber so sehr hat Gott dich geliebt. Vor Grundlegung der Welt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Der Sündenfall hat Gott überhaupt nicht überrascht. Gott wusste, dass wir in Sünde fallen. Gott wusste, dass Adam von dem Stamm ist. Die Eva war es ja. Ne? Und die hat auch nicht vom Stamm gegessen, sondern von der Frucht. Ne? Aber Gott wusste das. Gott war nicht überrascht. Gott hat nicht so, oh Adam, wenn ich das gewusst hätte, gell, also... Gott war sich vollkommen sicher. Gott wusste, dass der Sündenfall kommen musste. Der Sündenfall war die freie Wahl des Menschen. Gott wusste, dass der Mensch in Sünde fallen musste, um ihn überhaupt lieben zu lernen. Es ist ein so großes Geheimnis. Und so sehr liebt Gott dich. Gott sagt es dir heute Abend, ich liebe dich. Dich persönlich. Schließt einfach mal eure Augen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du kommst und uns einfach ein wenig dienst. Bete, dass du die Vaterliebe Gottes unter uns freisetzt. Wir können das nicht mit Worten tun. Wir können das nicht durch Predigt tun. Wir können dich auch nicht durch eine Predigt erfahren, Vater. Aber ich bete, dass du kommst in jedes Herz, das bereit ist, dich zu empfangen. Nimm die Furcht und die Angst weg, die wir haben vor der Begegnung mit dir. Du siehst, wie viele von uns sich eine Mauer von Härte aufgebaut haben, um nicht mehr verletzt zu werden. Vater, nur du kannst diese Mauer penetrieren und durchbrechen. Vater, du siehst, wie wir oft durch auch Traditionen verdreht und verbogen sind in unserem Denken. Wir wissen nicht, wer du bist. Wir haben keinen Schimmer, wie sehr du uns liebst. Wir können uns nicht vorstellen, Vater, dass du uns damit meinst. Herr, wir erleben in der Welt so viel anderes. Wir sehen, wie Einzelne bevorzugt werden aufgrund ihrer Leistung, ihrer Schönheit, ihrer besseren Zeugnisse, ihres mehr an Geld und Einfluss. Und wir denken unbewusst, bei dir ist es genauso. Vater, ich bete, dass du das zerbrichst, Herr. Ich bete, dass du uns an die Hand nimmst und herausführst, Vater, wo wir alle noch so leistungsorientiert sind. Wo wir glauben, wir müssen uns deine Liebe erdienen. Wir müssen dienen, um geliebt zu werden. Und da ist auch dieses Dilemma, Vater. Wir wollen nicht faul sein, wir wollen nicht träge sein in dem. Du hast uns gesagt, wir sollen brennend sein in dem, was wir tun. Vater, aber wir wollen verstehen, dass wenn wir dich lieben, werden wir alle diese Werke aus Liebe tun. Und da wollen wir hinkommen. Und Gott sagt dir heute Abend, sei stille und erkenne, dass ich Gott und Vater bin. Sei still und erkenne, dass ich dein Gott bin. Hör auf, dich abzumühen. Hör auf, um meine Gunst zu arbeiten. Hör auf, vor den Menschen etwas zu gelten. Erkenne, dass ich dich ohne Kondition liebe und dass du von mir gemacht wurdest, um meine Liebe zu erfahren. Und erst in dieser Liebe wirst du fähig sein, mir zu dienen, mir zu gehorchen. Und erst in dieser Liebe wirst du fähig sein, auch all die Segnungen zu empfangen, ohne dass du diese Segnungen anbetest. Und Gott ruft dich heute Abend aus, verlass die falschen Sicherheiten, die du dir aufgebaut hast. All diese Sicherheiten, die dich doch nicht schützen können. All die Sicherheiten, die dich nicht kleiden können, nicht satt machen und nicht erfüllen. Heute Abend ruft dich Gott aus, verlass die Furcht und Vergötzung von Menschen, die dir nicht geben können, was nur ich, dein Vater, dir geben kann. Nur ich kann dir das Wissen geben, dass du wichtig bist. Nur ich kann dir dieses Gefühl ausfüllen, dass du gebraucht bist. Nur ich kann dir das Gefühl geben, dass dein Leben einen tieferen Sinn hat. Und Gott ruft dich heraus, verlass die Baustellen deines Ruhmes und der Selbstdarstellung. Verlass die Baustellen deines Ruhmes und der Selbstdarstellung, die dir keine wahre Identität geben können, sondern die immer nur mehr und mehr Energie von dir fördern. Wo du immer mehr reinstecken musst, damit es nicht einstürzt, dieses Bild. Und am Schluss, wenn du völlig ausgelaugt bist, wird es doch einstürzen wie ein Denkmal, das auf Ton gebaut ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Erkennt, dass ich euer Vater bin und euch schon immer gewollt habe und geliebt habe. Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet Ruhe und vollkommene Erfüllung finden für eure Seelen. Und Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit, Liebe, Güte und Freundlichkeit zu uns Menschen gekommen. In Christus sind sie sichtbar geworden. Vater, ich bete, dass du uns, bevor wir auseinandergehen, erfüllst heute Abend, authentisch berührst, Vater. Lass uns von hier nicht weggehen, ohne deine Berührung erfahren zu haben. Wir können das nicht machen, Vater. Wir können das auch nicht von vorne machen. Ich bete, dass du jeden Einzelnen berührst, Vater, heute Abend. Herr, dass du uns heute Abend ein Stück näher an dein Herz ziehst. Und wir wissen, dass es ein Marsch ist, ein Weg ist. Dass es nicht heute Abend getan sein wird. Vater, wir wollen uns in Bewegung setzen heute Abend. Wir wollen erkannt werden von dir, so wie du uns erkannt hast. Wir wollen ein wenig mehr sehen und verstehen, wer du wirklich bist. Und wir wollen zur Ruhe kommen in dir, Vater. Zur Ruhe von den Sorgen und Lasten dieses Lebens, von der Angst und der Furcht, von dem Umherstreifen, das uns nur noch müder und kaputter macht. Sprich zu uns, Heiliger Geist, in diesen Tagen. Zeig uns, wo Dinge sind, die wir niederlegen sollen, Werke sind, von denen wir uns abschneiden sollen. Ermutige uns in dem, Vater, wo wir auf der richtigen Spur sind. Und über alles lass uns erfahren, Vater, dass du es bist, der uns Gelingen geben will, der uns segnen will, der uns den Überfluss geben möchte in allem. Wir lieben dich, wir ehren dich. Und wir beten dich an. Du allein bist würdig. Du allein bist würdig. In Jesu starken Namen. Segne uns jetzt in der Woche, Vater. Beten um deinen Schutz, wenn wir nach Hause fahren. Herr, dass du auf unserem Weg jetzt heim mit uns bist, dass niemand einen Unfall hat. Wir beten, dass du die Arbeit, das Werk unserer Hände in dieser Woche segnest, Vater. Dass wir es im Hinblick auf dich tun können. Wir beten um Schutz und Bewahrung für unsere Familien, für unsere Kinder, für all die Menschen, die uns lieb und teuer sind, Vater, dass unser Leben für sie ein echtes Zeugnis wird, Herr. Zu deinen Frieden und deine Güte und Freundlichkeit in uns erkennen und sehen. Danke, dass du da bist und dass du unglaublich gut bist, Vater. Amen. Amen. Amen.